Ja, dann fange ich mal so an. Ich möchte euch ganz herzlich grüßen im wunderbaren Namen unseres Herrn und Heilandes. Ich möchte mit euch heute Fortsetzung zu einem Bibeltext machen, den ich meine beim vorletzten Mal mit euch angefangen habe anzuschauen. Nämlich diese bekannte Begebenheit von dieser Frau am Jakobsbrunnen in Johannes 4. Und ich bitte euch, wer eine Bibel dabei hat, sie mit mir aufzuschlagen. Johannes Kapitel 4. Und der Schwerpunkt soll heute die Verse 20 bis 24 sein, wo es um das Thema Anbetung geht. Aber wir werden dieses Thema nicht richtig verstehen, wenn wir uns nicht nochmal in Erinnerung rufen, was eigentlich die Verse zuvor passiert ist. Und deswegen möchte ich mit euch lesen ab Vers 13 bis Vers 26. Also Johannes Kapitel 4, die Verse 13 bis 26. Jesus antwortete und sprach zu ihr: Jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer irgend aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Die Frau spricht zu ihm: Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich nicht mehr dürste und nicht mehr hierher kommen muss, um zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr: Geh hin, rufe deinen Mann und komm hierher. Die Frau antwortete und sprach zu ihm: Ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr: Du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann, denn 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Hierin hast du die Wahrheit gesagt. Die Frau spricht zu ihm: Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet und ihr sagt, dass in Jerusalem der Ort sei, wo man anbeten müsse. Jesus spricht zu ihr: Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, da ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an und wisst nicht was. Wir beten an und wissen was, denn das Heil ist aus den Juden. Es kommt aber die Stunde und ist jetzt da, da die wahrhaftigen Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden, denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gott ist ein Geist und die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Die Frau spricht zu ihm: Ich weiß, dass der Messias kommt, der Christus genannt wird. Wenn er kommt, wird er uns alles verkündigen. Jesus spricht zu ihr: Ich bin es, der mit dir redet. Ja, wie gesagt, der Schwerpunkt soll heute darin liegen, den Vater anzubeten in Geist und Wahrheit. Aber mir ist ganz, ganz wichtig, dass wir verstehen, dass das kein isoliertes Thema ist, sondern dass das unmittelbar mit dem zusammenhängt, was eben zuvor gesagt wurde. Wie gesagt, wir haben uns beim vorletzten Mal, müsste es gewesen sein, ausführlich mit dieser Begegnung, mit dieser namenlosen samaritischen Frau und dem Herrn Jesus beschäftigt und darüber nachgedacht. Ich möchte euch ganz kurz skizzenhaft an ein paar Punkte erinnern. Wir haben uns erinnert an das göttliche Muss aus Vers 4, dass der Herr Jesus durch Samaria ziehen muss. Und wir haben darin gesehen, dass die Gnade und das Erbarmen Gottes, das in diesem Muss zeigt. Die Mühe, die der Herr auf sich nimmt, er durchläuft die Nachtstunden, um diese eine Seele zu suchen. Er war müde, er war durstig, seine vollkommene Menschheit, aber er nimmt diese ganze Mühe, diesen ganzen Aufwand auf, um diese eine Seele zu finden, diese Frau zu finden, damit er genau zum richtigen Zeitfenster an diesem Brunnen war, zu dem sie kam, damit diese Frau das Wasser des Lebens, das lebendige Wasser, dass diese Frau die Gabe Gottes, damit diese Frau ihn und damit Errettung findet. Das Zweite, über was wir nachgedacht haben, ist die Weisheit des Herrn, der Evangelist, der Seemann, wie der Herr die unüberwindlich scheinende Kluft zwischen ihr, einer Frau, und auf der anderen Seite ihm, einem Mann, sie, eine Samariterin, dazu noch eine stadtbekannte, verrufene Sünderin, und auf der anderen Seite dieser unüberwindbar scheinenden Kluft, er, ein Jude, ein gesetzestreuer Jude. Aber wie der Herr Jesus in all seiner Weisheit diese menschlich unüberwindbare Kluft überbringt, indem er diese Frau auffordert, Johannes Kapitel 4, Vers 7, gib mir zu trinken. Und wir haben auch gesehen, wie Johannes, der Apostel Johannes, uns an diese Frau exemplarisch zeigt, Wahrheiten über den Sünder allgemein. Und was mit einem Sünder geschehen muss, damit er die Gabe Gottes empfängt, damit er die Gabe Gottes annimmt, damit er dieses lebendige Wasser, damit er den Herrn Jesus und mit dem Herrn Jesus das ewige Leben empfängt. Und wie der Herr Jesus diese Frau durch seine Gnade, durch seine Weisheit, indem er ihr Herz erreicht, an diesen Platz bringt. Sie muss erkennen, wer der Herr Jesus wirklich ist. Sie muss erkennen ihre eigene Bedürftigkeit. Der Mensch muss erkennen, wer bin ich im Lichte Gottes. Dass Gott die Ewigkeit in das Herz eines jeden Menschen gelegt hat, und die Bibel beschreibt es sehr, sehr oft mit diesem Bild, dass deswegen der Mensch einen Durst nach diesem Gott, nach seinem Schöpfer hat. Und im Grunde genommen, jeder Schluck Wasser, den wir zu uns nehmen, jedes Mal, wenn wir trinken, das hat Gott in seiner Weisheit so eingerichtet, dann weist uns das darauf hin, dass wir Gott brauchen, dass wir Leben und die Erhaltung des Lebens nicht in uns selber, nicht aus unserer eigenen Kraft heraus haben, sondern dass es von außen kommen muss, nämlich von dem, der die Quelle des Lebens ist, von Gott selber. Aber der Mensch muss auch erkennen, seine Sünde, seine Schuld, dass die Sünde den Menschen so verdirbt, dass er diese wahre Quelle, die wahre Quelle seines Lebens, nämlich Gott, verlässt, um seinen Durst, um diese Sehnsucht zu stillen, dass er das nicht bei seinem Schöpfer tut, sondern er sucht sie in der Schöpfung zu stillen. Anstelle des Gebers sucht der Mensch seine Erfüllung, sucht der Mensch diesen Durst in den Gaben zu stillen. Bei dieser Samariterin, der Jesus spricht es ja ganz konkret an, war es in der Beziehung zu Männern. Dort suchte sie wahre Liebe, dort suchte sie Geliebtsein, dort suchte sie Zuneigung, Halt, Schutz, Fürsorge. Alles, was die Quelle des Lebens, was uns der lebendige Gott geben möchte, das suchte sie in Beziehung zu anderen Männern. Und die Bibel sagt uns, dieser Tausch, dass der Mensch nicht bei dem Geber selber sucht, sondern sein Glück, seine Zufriedenheit, seine Freude in den Gaben sucht, das ist das, dieser Tausch, was den Menschen schuldig macht und den Menschen unter Gottes Zorn, unter Gottes Gericht bringt. Und wir lernen hier auch sehr schön, dass die Gnade den Menschen konfrontiert. Gnade bedeutet nicht, so verstehen es ja viele, ein Auge zudrücken gegenüber Sünde, Schuld und dem Bösen. Sondern wenn wir die Gnade Gottes richtig verstehen, dann bedeutet Gnade, dass Gnade die Schuld und die Sünde, das Böse konfrontiert und gegenüber dem Bösen und der Sünde handelt, um das Gute, um Gottes Herrlichkeit hervorzubringen. Der Mensch muss erkennen, dass Gott allein seinen Durst stillen kann. Gott allein ist die Quelle. Der Mensch kann sie nicht stillen durch andere Menschen, auch nicht durch Geld, durch Materielles, durch Besitz. auch nicht durch Religion. Der Mensch muss erkennen, dass es aber die Gabe Gottes ist. Es ist sein freies Geschenk. Wir haben hier den Grundsatz der Gnade, nicht aufgrund von dem, was der Mensch ist oder was der Mensch Gott bringen kann, sondern die Initiative geht allein von Gott aus. Es ist sein Werk. Alles kommt von ihm. Und deswegen muss diese Gabe empfangen werden. Gott ist der Geber. Gott hat all den Reichtum, den wir brauchen, und er hat die Willigkeit, ihn uns zu geben. Und die Verantwortung des Menschen ist jetzt, diese Gabe zu empfangen. Letztendlich an den Punkt zu kommen, wo wir im Glauben rufen, Herr, gib mir diese Gnade. Wo wir erkennen, wir sind von diesem Gott ganz abhängig und unseren Glauben dadurch zum Ausdruck bringen, dass wir bei dem, der Geber ist, der willig ist zu geben, uns ihm zuwenden, um diese Gabe zu empfangen. Und in Versen 16 bis 18, da haben wir letztes Mal damit aufgehört, hat er Jesus diese Frau mit ihrer Schuld konfrontiert. Und jetzt scheint es wie ein völlig abrupter Wechsel. Jetzt stellt sie auf einmal diese Frage, unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet, der du ein Jude bist, ihr sagt, dass in Jerusalem der richtige Ort sei, wo man anbeten muss. Und jetzt wirkt es, wenn man das so das erste Mal liest, völlig abrupt. Scheint gar nicht in einem Zusammenhang zu stehen. Und das bringt einige Schriftausleger auch zu der Auslegung, dass es letztendlich ein Ablenkungsmanöver dieser Frau ist. Ja? Sie ist sozusagen ertappt. Der Scheinwerfer Gottes hat sie in sein Licht gestellt. Sie ist entlarvt. Sie ist auch voller Scham. Und jetzt startet sie sozusagen eine Nebelkerze. Viel Rauch, der ihre Schuld und ihr Versagen letztendlich sozusagen in Rauch einhüllt und verbirgt. Und es gibt von der Bibel durchaus Anlass, das auch so auslegen zu können. Es ist das typische Verhaltensmuster eines Sünders, wenn er ins Licht Gottes gestellt wird. Wer von uns möchte schon gerne mit seiner Schuld, selbst wir als Gläubige haben ja ein Problem damit, wer von uns möchte schon gerne mit seiner Schuld, mit seiner Sünde konfrontiert werden? Und der Sünder hat immer das Ziel, dem zu entkommen. Aber das Interessante ist, der Sünder entkommt oder versucht dem Ganzen nicht zu entkommen, dadurch, indem er seine Zuflucht nimmt zu dem, der ihm diese Schuld wegnehmen will und kann, sondern die Verschlagenheit des Sünders besteht darin, dass er von seiner Schuld versucht wegzukommen, indem er einfach davon ablenkt. Oder seine Schuld auf jemand anderen projiziert. Denkt an den Sündenfall, was macht Adam, als Gott ihn in das Licht stellt? Die Frau, die du mir gegeben hast. Ich, Adam, ich bin nur das arme, bemitleidenswerte Opfer. Hättest du mir nicht diese Frau gegeben? Du, Gott, bist der Täter. Und genau so ticken wir auch seit dem Sündenfall. Wir sind immer nur die armen, bedauernswerten Opfer. Die Umstände, die anderen Menschen, alle tragen Schuld. Alle anderen sind die Täter. Und im schlimmsten Fall ist es Gott. Und trotzdem gibt es aber auch viele Schriftausleger, die eine andere Sichtweise haben. Zum Beispiel John MacArthur. Er legt es so aus, dass diese Frau auf das Thema Anbetung zu sprechen kommt. Das zeigt eigentlich ihr richtiges Anliegen. Dass durch das Wirken des Herrn, durch das, dass der Herr sie in sein Licht gestellt hat, durch die Worte des Herrn, dass jetzt in ihrem Herzen etwas passiert ist. Und dass sie jetzt den ehrlichen und aufrichtigen Wunsch hat, Gott zu nahen, um seine Gnade und seine Vergebung zu suchen. Ich tendiere mittlerweile mehr zu dieser zweiten Sichtweise und ich möchte euch zwei Beobachtungen dazu geben, die mich dazu veranlassen, das so zu sehen. Das erste ist die Reaktion in Vers 19. Die Frau sagt, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Und das ist ja auch interessant, sie stellt nicht die Frage, woher weißt du das? Woher kennst du überhaupt mein Leben? Sondern sie erkennt, dass dieser Mann offensichtlich nicht nur ein Jude, der müde und erschöpft ist und dort am Brunnen ist, sondern dass dieser Mann weit, weit mehr sein muss. Der erste Schritt, den sie sagt, ist, du bist offensichtlich ein Prophet. Und jetzt ist natürlich wichtig zu verstehen, was verstand sie unter einem Propheten? Und dazu etwas, das nachher nochmal eine Rolle spielen wird. Die Samariter haben nur die 5 Bücher Mose, also das 1. bis 5. Buch Mose, als Schrift, als heilige Schrift anerkannt. Und auch dann natürlich entsprechend nur gelesen. Das heißt, diese Frau, wenn sie das Stichwort Prophet benutzt, dann denkt sie, kannte sie weder einen Samuel, noch einen Elia, noch einen Jesaja, was wir unter Propheten verstehen würden. Aber es gibt zwei andere Stellen, oder es gibt zwei Stellen in den ersten 5 Mosebüchern, die uns da helfen. Ihr dürft sie gerne nachlesen, ich möchte nur ganz kurz erwähnen. 4. Mose 11, Vers 24 bis 29. Und zwar, da war folgende Situation, dass auf die 70 Fürsten des Volkes Israel der Geist Gottes gefallen war und sie weissagten. Und Josua stichelt sozusagen Mose an und sagt, du musst wehren, du musst diesen Männern wehren. Und Mose sagt dann, ich versuche es jetzt in eigenen Worten zusammenzufassen, dass sozusagen auf alle Israeliten der Geist Gottes fallen würde und dass sie alle Propheten wären. Das heißt, ein Prophet ist jemand, der den Geist Gottes im alttestamentlichen Sinne hat. Es ist jemand, dessen Wort damit göttlichen Ursprungs ist und das damit auch Autorität hat. Und wenn sie sagt, du bist ein Prophet, dann erkennt sie das, was der Herr Jesus bisher gesagt hat, erkennt sie wirklich an, dass es von Gott kommt und dass es damit auch eine gewisse Autorität auf ihr Leben hat. Und die zweite Stelle ist in 5. Mose 18, Vers 18, da wird gesagt, dass Gott einen anderen Propheten senden wird, der sozusagen in gleicher Vollmacht Autorität handeln wird, einen zweiten Mose. Sie ist noch nicht so weit, dass sie den Herrn Jesus, das wäre nämlich der Messias, als solchen sieht, aber es geht in diese Richtung. Und von diesem Propheten wird gesagt, dass Gott in den Mund des Propheten seine Worte legt. Und wenn sie jetzt in Vers 20 dem Herrn Jesus die Frage nach der Anbetung stellt, dann gibt sie ja eigentlich Zeugnis davon, dass sie den Herrn Jesus wirklich für einen Propheten hält. Nämlich der mein Leben kennt. Der in der Autorität und in der Vollmacht Gottes redet. Der den Heiligen Geist hat. Er kann auch Antwort geben auf die so bedeutende Lebensfrage der Anbetung. Wie kann ich Gott nahen? Und das Zweite ist es nicht eigentlich bemerkenswert, dass der Herr Jesus nicht einmal einen zarten Hauch eines Versuches unternimmt, dieses Gespräch wieder auf das Privatleben dieser Frau zu lenken? Wenn das ein Ablenkungsmanöver wäre, wenn das eine Nebelskerze wäre, dann würde man doch erwarten, dass der Herr Jesus wieder zurück auf das Eigentliche, auf das Hauptproblem dieser Frau kommt, wenn es ihr Lebenswandel wäre. Aber es hat jemand sehr richtig geschrieben, für den Herrn Jesus bedeutet das Reden über Anbetung nicht dem eigentlichen Problem auszuweichen, sondern es ist das eigentliche Problem dieser Frau. Und ihre Männergeschichten, ihr Verhältnis zu Männern, dass sie ihre Befriedigung in Männern gesucht hat, in Beziehungen zu anderen Männern, das ist nur ein Symptom davon. Das ist die Frucht. Aber die Wurzel, die eigentliche Krankheit, das eigentliche Problem ist ihre Beziehung zu Gott. Und genau bei diesem Thema sind wir jetzt. Durch Gottes Gnade hat er Jesus und ihr aufgezeigt, diese Frau, sie hat, wenn wir das Bild verwenden wollen, die 10 Gebote waren ja in 2 Tafeln. Die erste Tafel mit 5 Geboten regelt unsere Beziehung zu Gott. Die zweite Tafel, die Beziehung zu unserem Nächsten. Und was der Herr Jesus jetzt aufzeigt, ist diese Frau, sie hat gesündigt gegen die zweite Tafel. Das ist die Sache mit ihren Männern. Aber jetzt kommt er auf die erste Tafel zu sprechen. Nämlich ihre Beziehung zu Gott. Und wir müssen uns eines bewusst machen, auch in der Evangelisation, wenn wir Menschen reden, das ist immer der Schlüsselpunkt. Ich möchte euch ein weiteres Beispiel davon nehmen, David. David, er wurde von den Propheten des Mordes und des Ehebruchs überführt. Er hat gegen das 6. und 7. Gebot gesündigt. Aber was sagt David im Psalm 51, Vers 6, dass seine Buße zeigt, nachdem der Prophet ihn überführt hat? Psalm 51, Vers 6, gegen dich allein habe ich gesündigt und habe getan, was böse ist in deinen Augen. Und auch wenn er Römer 3 lest, wo die Sündenverdorbenheit aller Menschen aufgezählt wird, da wird genannt die Wege des Menschen, da wird genannt, dass der Mensch gewalttätig ist, da wird genannt das Reden des Menschen. Aber es ist immer eingerahmt von seiner Beziehung zu Gott. Keiner, der gerecht ist, keiner, der Gott sucht und am Ende keiner, der Gott fürchtet. Und wir müssen lernen, dass das der entscheidende Punkt ist, wo Gott, und das können wir nicht machen, ich denke, das weiß jeder von uns aus Erfahrung, das ist der allerschwerste Punkt. Da hilft keine Methode, noch so gute Rhetorik, noch so geschliffen, dass wir uns die Argumente, das ist allein das Werk, das Gott tun kann. Aber Gott möchte den Menschen dahin bringen, dass der Mensch erkennt, dass er gegen seinen Gott gesündigt hat. Und die zweite Tafel, das kann uns oft mal eine Hilfe sein, um den Menschen dorthin zu führen, indem wir ihm aufzeigen, dass er ein Sünder ist, anhand von seinen konkreten Früchten, an seinem Versagen gegenüber seinen Mitmenschen. Na, und was sagt dann der fromme Schwabe? Aber ich habe ja noch nie was gestohlen. Ich bin ja meiner Frau treu gewesen, habe ja nie die Ehe gebrochen. Ja, aber hast du Gott geliebt von ganzem Herzen? Ganze Kraft und ganze Seele, das ist der Anspruch Gottes an dich. Und deswegen bin ich der Überzeugung, das ist nicht ein Ablenkungsmanöver, sondern der Jesus führt diese Frau Schritt für Schritt auf den entscheidenden Punkt. Und ist jetzt bei dem Kernpunkt des menschlichen Lebens, die Beziehung zu Gott und wie kann ein Mensch Gott nahen und daraus auch Gott ehren und verherrlichen. Wollen wir uns den Vers 20 näher anschauen? Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet. Und da muss ich euch jetzt ein paar Hintergrundinformationen liefern, sonst werden wir nicht verstehen, was damit gemeint ist. Und zwar, diese Frau war eine Samariterin. Die Samariter waren ein Mischvolk. Über ihren Ursprung könnt ihr nachlesen in 2. Mose Kapitel 17. Und zwar, die Assyrer haben ja die 10 Stämme aufgrund ihres Götzendienstes, aufgrund ihrer Abkehr von Gott und nachdem Gott sie durch die Propheten immer und immer wieder zur Buße gerufen hat. Wir lesen gerade zum Beispiel in der Gemeinde im Hauskreis den Propheten Hosea. Und es ist ergreifend, wie dieser Prophet oder wie Gott um sein Volk ringt anhand dieses Bildes der Ehe von Hosea und seiner Frau. Aber das Volk hat die werbende, die liebende Hand Gottes ausgeschlagen. Und Gott führt dieses Volk deswegen durch die Assyrer dann in die Gefangenschaft. Und die Assyrer hatten, und bitte, ich spreche jetzt nicht über die moderne Politik, die Assyrer hatten die Taktik des Völkeraustausches. Sie haben die Israeliten nach Assyrien verschleppt und dafür haben sie aus Babylon, aus dem Assyrischen Reich, haben sie Menschen in Kerngebiet im Nordreich dann angesiedelt. Und so kam es dazu, dass diese Volksgruppen sich miteinander verwischt haben. Und die Religion der Samariter hat sich dann so entwickelt, um diesen umgesiedelten Leuten, die ja Heiden und Götzendiener waren, die Verehrung des Herrn beizubringen, haben sie auch einen der gefangenen Priester, der Priester zurückgeschickt und er sollte diesen Leuten sozusagen die Verehrung Jahwes beibringen. Und was dann entscheidend ist, als es zum Wiederaufbau des Tempels unter Esra kam, nachdem die Juden zurückgekehrt waren, hat es Esra dem untersagt, dass die Samariter mitarbeiten dürfen. Und damit kam es zu großen Trennungen. Die Samariter, sie erkennen nur die 5 Bücher Mose als heilige Schriften an, nicht die Psalmen, nicht die geschichtlichen Bücher, nicht die Propheten. Und das Zweite ist, sie haben dann die Bibel auch bearbeitet. Also es war ihnen nicht nur genug, dass sie gesagt haben, wir nehmen die 5 Bücher Mose, sondern sie haben diese 5 Bücher Mose dann auch in ihrem Sinne bearbeitet. Und zwar in 5. Mose Kapitel 12, da wird gesagt, dass die Israeliten den Ort aufsuchen sollen, den der Herr erwählen wird, um dort seinen Namen hinzusetzen, wo Gott wohnen möchte. Aber in 5. Mose 12 wird uns nicht gesagt, wie dieser Ort heißt. Das samaritische Pentateuch, das ist sozusagen die MacArthur Studienbibel der Samariter, der sagt Folgendes: Gott wird seinen Namen auf dem Berg Garizim, den er erwählt hat, wohnen oder lässt er wohnen. Das heißt, dort, wo Gott den Namen noch nicht nennt, haben sie den Namen eingefügt, den Berg Garizim, und aus der Zukunftsform, was aus 5. Mose noch zukünftig war, was geschehen sollte, haben sie eine Vergangenheitsform gemacht. Etwas, das schon geschehen ist. So, dann in 5. Mose 27, Vers 4 bis 7, da lesen wir, dass das Volk auf dem Berg Ebal einen Altar errichten sollte. Und auch hier haben sie wiederum eingegriffen. Der samaritische Pentateuch sagt auf dem Berg Garizim. Also einfach den Namen wiederum zu ihren Gunsten abgeändert. Und das ist damit gemeint, es sind ja hier einige, die schon in Israel waren. Hier haben wir sozusagen einen Blick drauf. Rechts der Berg Ebal, das war der Berg, wo dann später Mose auch den Fluch erteilen sollte, und links der Berg Garizim, wo er den Segen erteilen sollte. Und wenn diese Frau davon spricht, unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet, dann meint sie diesen Berg Garizim. Und die samaritischen Gelehrten haben weiter gesagt, Mose hat auf diesem Berg Garizim die Geräte der Stiftshütte versteckt und verborgen. Und damit hat er natürlich wiederum eine besondere Bedeutung gekriegt. Die Juden allerdings haben gesagt, nee, Jakob hat auf diesem Berg die Hausgötzen, die seine Frau und die Knechte von Laban mitgenommen haben, von seinem Onkel, und wo sie ja dann wegtun sollten, die haben die dort versteckt und deswegen sind die Samariter zu Götzendienern geworden. Also so sieht man ein schönes Theologenduell, das sich die geliefert haben. Aber was viel entscheidender ist, nachdem die Mitarbeit am Aufbau des Tempels verweigert wurde, nachdem auch Nehemia dann nochmal einen Enkel des Hohepriesters, ihres Hohepriesters vertrieben hatte, Nehemia 13, Vers 28, war der Bruch zum Volk Israel, der Bruch zu den Juden vollzogen. Und es führte dazu, dass auf dem Berg Garizim die Samariter einen eigenen Tempel gebaut haben und dort einen von den Juden unabhängigen Gottesdienst eingeführt haben. Und was jetzt die Feindschaft noch mehr vergrößert hat, 129 vor Christus hatten Jerusalemer Hohepriester mit dem Namen Johannes Hyrakonos I. diesen Tempel zerstört. Der wurde bis zu heute nicht aufgebaut, Man sieht aber immer noch auf dem Berg Gerizim seine Ruinen. Und auch zur Zeit des Herrn Jesus war das so, dass auf diesem Tempel noch die Ruinen waren. Aber, und das ist interessant, bis heute ist dieser Berg Gerizim für die Samariter eine heilige Stätte. Und es wird manchmal übersehen, dass es heute in Israel immer noch Samariter gibt, die diese Religion praktizieren, wie zur Zeit des Herrn Jesus. Dreimal im Jahr zu den großen Festen, Passa, Wochen- und Laubhüttenfest, halten sie auf der Spitze des Berges Gerizim ihren speziellen Gottesdienst ab. Das Bild zeigt, wie diese Schar von Samaritern auf diesen Berg zu so einem Fest hinaufpilgert. Und zum Beispiel am Passafest werden 7 Lämmer geschlachtet. Das von euch aus rechte Bild zeigt, wie sie das vorbereiten. Und das ist der Hintergrund, wenn jetzt diese Frau sagt, auf diesem Berg haben unsere Väter angebetet. Dann spricht sie von dem Berg Gerizim. Und ihr sagt, dass in Jerusalem der Ort sei, wo man anbeten müsse. Damit meint sie natürlich den Zionsberg, dort, wo der Tempel stand. Und jetzt ist interessant in Vers 21, wie antwortet der Herr Jesus zu ihr? Jesus spricht zu ihr: Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, da werdet ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten. So, und der Herr Jesus zeigt dir jetzt, durch sein Kommen kommt es zu einer grundlegenden Änderung in der Ordnung und in der Art und Weise der Anbetung. Das meint er mit diesem Ausdruck, es kommt die Stunde. Und in Vers 23 erweitert er es sogar und sagt, und diese Stunde ist jetzt. Und was sagt er? Die Anbetung wird weder samaritisch sein, auf diesem Berg, auf dem Berg Gerizim, noch wird sie jüdisch sein, in Jerusalem. Sondern es wird die Anbetung des Vaters sein. Das heißt, sie wird nicht mehr an einem Ort gebunden sein, weder auf dem Berg Gerizim noch auf dem Berg Zion in Jerusalem. Der Schlüssel wird nicht mehr ein geografischer Ort auf dieser Erde sein, sondern eine völlig neue Beziehung zu Gott. Nämlich, Gott wird als Vater angebetet werden. Vers 23 betont der Herr Jesus noch einmal, die wahrhaftigen Anbeter werden den Vater in Geist und Wahrheit anbeten, denn der Vater sucht solche als seine Anbeter. Und wir müssen uns bewusst machen, weder die Samariter noch die Juden haben zu diesem Zeitpunkt Gott als Vater angebetet. Und achtet auch mal drauf, welch feinen Gegensatz hier der Herr Jesus heraushebt. Sie sagt unsere Väter und er spricht von der Anbetung des Vaters, des einen Vaters. Dann Vers 22. Ihr betet an und wisst nicht was, wir beten an und wissen was, denn das Heil ist aus den Juden. Ist uns bewusst, was der Herr Jesus hier macht? Wir haben hier die vollständige Zurückweisung und die Verwerfung der Anbetung und des Gottesdienstes der Samariter. Wenn ihr einen biblischen Beweis braucht, dass es falsche Anbetung gibt, dann haben wir hier eine Stelle, dass der Herr Jesus nicht alles als Anbetung erkennt, was wir Menschen als Anbetung verkaufen wollen. Oder das Etikett Anbetung draufkleben. Sondern er sagt ganz klar, und hier sind wir jetzt wieder bei dem Punkt, Gnade konfrontiert. Ja, wie viele würden heute sagen, ja, ihr Samariter, ihr habt halt einen anderen Frömmigkeitsstil, aber ihr meint es im Herzen schon ernst und aufrichtig. Ja, lasst uns zusammenarbeiten, dann wird die Welt erkennen, wie toll wir Christen sind. Aber das macht der Herr Jesus nicht. Sondern er konfrontiert diese Frau und das ganze Volk der Samariter und sagt, eure Anbetung ist falsch. Die Anklage ist Unwissenheit. Ihr betet an, ja, ihr vollführt diese Handlung, aber ihr wisst nicht was. Das heißt, die Samariter waren unwissend in der höchsten und wichtigsten Sache, nämlich wie man Gott nahen soll und wie man Gott in richtiger Weise verehren soll. Ah, das habe ich vergessen. Gott hat übrigens später eindeutig offenbart, welches der wahre Ort ist. 2. Chroniker 6, Vers 6 oder auch 2. Chroniker Kapitel 7, Jerusalem. Und deswegen zwei ganz praktische Anwendungen noch eingeschoben als Warnung für uns. Die Religion der Samariter, die der Herr Jesus hier völlig verwirft, ist die Warnung an uns, wir müssen die ganze Schrift, den ganzen Ratschluss Gottes nehmen. Wir können nicht nur Einzelteile herauspicken, ja, oder irgendwo sagen, ja, das und das braucht man nicht. Sondern die Religion der Samariter zeigt uns, es ist die ganze Schrift, der ganze Ratschluss Gottes notwendig. Weil wer sich nur auf die 5 Bücher Mose beruft, der verpasst Gottes klare Antwort. Gott hat den Menschen nicht im Ungewissen gelassen, wo der wahre Ort der Anbetung im Alten Testament und im Alten Bund ist. Und das Zweite ist unsere Haltung zur Schrift. Paulus spricht im 2. Korintherbrief, Kapitel 2 davon, wir verfälschen nicht wie die vielen das Wort Gottes, sondern als aus Lauterkeit, sondern als aus Gott und jetzt ganz wichtig, vor Gott. Und ist uns das bewusst, wenn wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen, wenn wir vom Wort Gottes etwas weitergeben, sei es im persönlichen Gespräch, sei es, da ist die Verantwortung noch höher, wenn wir die Geschwister unterweisen, dass es immer vor Gott geschieht, in der Verantwortung vor Gott. Er wird uns zur Rechenschaft ziehen, wie wir mit seinem Wort umgehen. Und deswegen wehe uns, wenn wir versuchen, am Wort Gottes herumzumanipulieren, das Wort Gottes uns passend zu machen, damit das rauskommt, was wir letztendlich wollen. Das können wir ganz praktisch für uns anwenden aus dem, wie die Samariter mit der Schrift umgegangen sind. Aber jetzt diese Anklage, ihr wisst nicht, was ihr anbetet. Unwissenheit. Übrigens interessant, ich erwähne es nur, Apostelgeschichte Kapitel 17, wer es lesen möchte, die gleiche Anklage, die Paulus gegenüber den Athenern erhebt. Viele Götter, viele Altäre und der Altar des unbekannten Gottes. Ihr seid unwissend. Jetzt gibt es ja zwei Formen von Unwissenheit. Ich kann unwissend sein, weil ich bestimmte Informationen nicht habe. Ich kann aber die Informationen haben und trotzdem unwissend sein, weil ich mich mit den Informationen gar nicht beschäftige. Vielleicht ein schwacher Versuch, diesen Unterschied zu erklären. Wer von euch ist schon mal mit einem Flugzeug geflogen? Okay. Wir sind alle wahrscheinlich unwissend über das, was vorne ist, über das Cockpit, über die 1000 Knöpfe, Anzeigen und sonst was. Da erwartet niemand von uns, dass wir wissen, was bedeutet. Wir sind unwissend, weil wir die Informationen nicht haben, weil wir keine Ausbildung als Piloten und keine Erfahrung als Piloten haben. Aber vor jedem Start findet doch diese Sicherheitseinweisung statt. Ja, wo diese netten Damen vorne das machen und jeder hat es vor seinem Sitz nochmal, sogar in Bildern, in Comics, damit es auch jeder weiß. Aber wie viele Leute, und man tappt sich auch selber wieder, ah ja, Sicherheitseinweisung, beschäftigt sich mit irgendwas anders, hört es nicht zu. Und das ist die Unwissenheit, die hier gemeint ist. Hier ist es Unwissenheit, die Informationen sind alle da, aber man weigert sich, diese Informationen auch auf- und anzunehmen. Und das Problem war bei den Samaritern nicht, dass die Informationen nicht da waren, sondern es war eine schuldhafte, bewusste Weigerung, weil sie Gottes Wort nicht als Ganzes genommen haben. Das heißt, ihre Unwissenheit war aus Verschulden. Es beruht auf einer Verwerfung der vollständigen Offenbarung Gottes. Und damit war ihr Gottesdienst, ihre Anbetung eigenwillig und eigenmächtig. Und jetzt kommt noch ein zweiter Punkt hinzu. Er geschah auch aus einer Verwerfung von Gottes Ratschluss für Israels Rolle in der Heilsgeschichte. Das sagt nämlich der zweite Satz aus: Das Heil ist aus den Juden. Was bedeutet jetzt dieser Satz, das Heil ist aus den Juden? Was zunächst mal interessant ist, vor dem Wort Heil steht hier im Griechischen tatsächlich der bestimmte Artikel. Es geht also nicht nur um irgendein Heil, sondern es geht um dieses ganz spezifische, klar festgelegte Heil. Und es ist auch interessant, es ist die einzige Stelle im Johannesevangelium, wo dieses Wort Heil steht. Und was ist hier mit Heil gemeint? Johannes meint hier mit Heil die wahre Gotteserkenntnis und die daraus folgende Gottesverehrung, die Gott in seinen Verheißungen verheißen und vorgesehen hat, dass sie durch den Messias, den Erretter, erfüllt werden sollte. Und das war dem Volk Israel gegeben und nicht den Samaritern. Und wer Israel ignoriert, wer ihm seine Rolle in der Heilsgeschichte abspricht und sagt, wir sind es, wir sind das auserwählte Volk, das war der Anspruch der Samariter, der geht an Gottes Verheißung und an Gottes Ratschluss vorbei. Und wie komme ich darauf? Es ist interessant, im Römerbrief zeigt uns Paulus das genau so auf. Schlagt einmal auf diesen Zusammenhang zwischen wahrer Gotteserkenntnis, die zu echter Gottesverehrung führt und dass es alles zusammenhängt mit dem verheißenen Erlöser. Und zwar in Römerbrief Kapitel 9, in den Versen 4 und 5. Und ich lese es vor nach der Esra-Bibelübersetzung von Benedikt Peters, weil es da klarer rauskommt. Er schreibt Folgendes oder übersetzt Folgendes: Welche Israeliten sind, denen die Sohnestellung ist und die Herrlichkeit und die Bündnisse und die Gesetzgebung und der Gottesdienst und die Verheißungen derer, die Väter sind, aus welchen dem Fleisch nach der Gesalbte ist, der ewig über allem seiende Gott. Er sei gepriesen in Ewigkeit. Amen. Und hier wird auferzählt verschiedene Vorrechte, die das Volk Israel hat und was Israel auch an Privilegien von allen anderen Nationen unterschieden hat. Und ein Privileg ist der Gottesdienst. Die ganze Anordnung, wie man Gott naht und wie man Gott auf richtige Weise verehrt. Und Paulus bringt es in Zusammenhang mit den Verheißungen und der Höhepunkt, sozusagen das, auf was alle Verheißungen hinauslaufen, das ist der Gesalbte, der kommende Messias, der selber Gott in Person ist. Und das ist die Aussage, wenn hier Johannes formuliert es so: Das Heil ist aus den Juden. Jetzt aber ein ganz wichtiger Punkt. Der Herr Jesus sagt ja, das Heil ist aus den Juden, aber er fordert deswegen diese Samariterin nicht auf, dass sie eine Jüdin wird. Und da kippen manche Gläubige manchmal oder manche Kreise von Gläubigen heute von der anderen Seite. Gott benutzt eine Nation, aber das Heil liegt nicht in der Nation selber, auch nicht in der Nationalität, im Judensein, sondern das Heil ist in dem Gesalbten, im Messias. Und Israel war die Nation, durch die Gott, das Gefäß, durch die Gott sein Heil in diese Welt hineinbrachte. Und jetzt kommt Vers 23 und 24, die Anbetung in Geist und Wahrheit. Wichtig ist, Vers 23 und 24 gehören ganz eng zusammen, die können wir nicht getrennt voneinander betrachten. Es kommt aber die Stunde und ist jetzt, da die wahrhaftigen Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden, denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gott ist ein Geist und die ihn anbeten müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Zunächst einmal macht der Herr Jesus wieder eine Zeitangabe, die Stunde wird kommen. Zukunft. aber sie ist auch jetzt. Das heißt, diese neue Zeit der Anbetung, diese neue Ordnung der Anbetung ist jetzt schon im Anbruch, weil alles in Verbindung steht mit ihm, mit seiner Person und mit seinem Werk. Und weil er da ist, beginnt auch diese neue Zeit. Und jetzt spricht der Herr Jesus über die wahrhaftigen Anbeter. Und er nennt drei Dinge. Sie beten den Vater an, sie beten in Geist und Wahrheit an und der Vater sucht solche Anbeter. Und ich möchte jetzt aber, weil ich denke, dass man es so leichter versteht, das Pferd von hinten aufzäumen von Vers 24. Da wird uns nämlich erklärt, warum in Geist und Wahrheit angebetet werden muss. Man achtet wiederum auf das Wörtchen muss. Wir haben hier das nächste göttliche Muss. Der Jesus macht hier keinen Vorschlag, keine Empfehlung. Es ist keine Option, sondern die Anbetung, die Gott entspricht, die Gott verherrlicht, sie muss der Natur und dem Wesen Gottes entsprechen. Es ist kein Können, kein Sollen, sondern eine absolut verbindliche, zwingende Notwendigkeit. Und was sagt der Jesus hier? Gott ist Geist. Das umfasst zum Beispiel, dass Gott unsichtbar ist. Gott ist übernatürlich, er ist ewig, er hat keinen physischen Körper, er ist unendlich herrlich. Und wir Menschen sind all das nicht. Und was heißt es? Der Mensch kann von sich aus Gott nicht erkennen. So wie wir sind, und vor allem als Sünder, von der Sünde verdorben, können wir Gott nicht ergreifen und damit auch Gott nicht begreifen. Wir können Gott weder sehen, noch Gott mit unserem Verstand, mit unserem Denken erfassen. Der Benedikt Peters verwendet immer diesen schönen Vergleich. Gott und Mensch, das ist wie der Maulwurf und die Sonne. Der Maulwurf ist völlig blind. Er mag vielleicht spüren, wenn er sich hochgräbt, gewisse warme Strahlen. Er mag, da muss etwas sein. Aber er ist völlig blind dafür, was es ist. Und genau so ist der Sünder auch. Wir merken in irgendeiner Form, weil Gott die Ewigkeit auch in unser Herz hineingelebt hat, und da sind wir wieder bei diesem Zusammenhang, weil wir diesen Durst nach Gott haben, da merken wir, es muss jemanden noch geben, außerhalb dieser Schöpfung, jemand, der höher und herrlicher ist als wir Menschen. Aber wir sind völlig blind für ihn, so wie der Maulwurf blind ist für die Sonne. Und deshalb, damit wir Menschen Gott erkennen und uns auf ihn ausrichten können und somit Gott anbeten können, muss Gott die Initiative ergreifen und muss Gott sich uns Menschen mitteilen. Und genau das sehen wir auch, wenn wir die erste Stelle aufschlagen, wo die Bibel vom Sachverhalt der Anbetung spricht. Wer es möchte, kann es gerne mit mir aufschlagen. 1. Mose Kapitel 4, Vers 26. Da heißt es am zweiten Satzteil: Damals fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Und den Namen des Herrn anrufen kann nach der Bibel zwei Dinge bedeuten. Das kann, wenn er Psalm 116 anschaut, das kann, ich rufe den Namen des Herrn an, wenn ich Gott um etwas bitte. Ich rufe aber auch den Namen des Herrn an, wenn ich Gott anbete. Und so ist in diesem Namen des Herrn anrufen hier beides drin, Gebet und Anbetung. Wenn ich aber den Namen, Anbetung bedeutet, den Namen des Herrn anzurufen, was ist dann die Voraussetzung dafür? Gott muss seinen Namen, wer er ist, seine Person muss er geoffenbart haben. Sonst kann man diesen Namen nicht anrufen. Und das ist, was Johannes bezeichnet mit diesem Ausdruck Wahrheit. Wahrheit ist die Offenbarung Gottes, wo Gott sich uns mitteilt, wo Gott uns zeigt und sagt, wer er ist Und das führt uns dann zur Anbetung. Und das haben, wenn wir Vers 22 nehmen, die Juden wissen, was sie anbeten. Das war im Alten Testament, im Alten Bund, durch die Schriften des Alten Testamentes geschehen. Die Juden hatten entsprechend dem, wie sich Gott geoffenbart hat, haben sie Gott angebetet. Aber jetzt sagt uns die Bibel ganz klar, das war noch nicht das Ende der Offenbarung. Im Alten Testament hat Gott sich noch nicht vollständig geoffenbart, sondern Gott ist schrittweise vorgegangen. Das könnt ihr zum Beispiel nachlesen in 2. Mose Kapitel 6 und wir sehen dann die Erfüllung in 2. Mose 34, wo Gott Mose in eine Felsspalte hineinstellt und Gott ruft seinen Namen aus. Und dann ist übrigens interessant in Vers 8, was ist die erste Reaktion von Mose? Er fällt nieder und betet Gott an. Das heißt, dort, wo Gott sich offenbart, wo Gott uns sagt, wer er ist, das wird immer bei dem Menschen Anbetung auslösen. Und jetzt sagt uns der Herr Jesus in Johannes 17, Vers 6, ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Das heißt, als der Herr Jesus hier auf dieser Erde war, dann war es ein Teil seines Dienstes, noch einmal eine größere, eine herrlichere, eine höhere Offenbarung von Gott zu geben, als wie sie im Alten Testament bereits bekannt war. Und jetzt frage ich euch, was ist dieser Name, den der Herr Jesus allen, die errettet worden sind und errettet werden, geoffenbart hat? Habt ihr einen Vorschlag? Vater. Der Herr Jesus hat Gott als Vater offenbart, kundgemacht, Johannes 1, Vers 18. Wir nehmen das heute so selbstverständlich. Ich war am Freitag, waren wir zum Essen eingeladen und dann hat die junge Dame, fängt sie plötzlich an, ja Papa, ich danke dir für das Essen. Gemeint Gott. Ja, es ist so selbstverständlich, dass wir Gott, ja, sogar in Anführungszeichen als Papa anreden. Aber wir müssen uns bewusst machen, was für eine Gnade, was für ein Vorrecht es ist. Und wenn er heute von dieser Predigt gar nichts mitnimmt, dann bitte eines, was von unendlicher Segen und des Reichtums ist, dass wir Gott als Vater kennen dürfen und Gott als Vater anbeten dürfen. Im Alten Testament, da wird der Name Vater für Gott so verwendet, wie wir es heute auch kennen. Ja, wir sprechen von Gründungsvätern, oder mir fällt jetzt kein blöderes Beispiel ein, vom Vater der Volksmusik. Ja, und das meint sozusagen den Ursprung, den Urheber, jemand, der großen Einfluss hat, der Dinge geprägt hat, von dem eine Bewegung ausging. Und in diesem Sinne kommt Vater auch im Alten Testament vor. Aber erst der Herr Jesus, Johannes 1, Vers 18, der selber im Schoß des Vaters ist, hat uns Gott als Vater geoffenbart. Nämlich als erstes eine ewige Beziehung. Und das möchte ich doch lesen, auch wenn die Zeit ausläuft. Diesen Vers müsst ihr unbedingt mitnehmen, diesen Gedanken. Johannes 10, Vers 14 und 15, der gute Hirte. Und das, diesen Sachverhalt geht mir genauso, das übersieht man völlig. Johannes 10, Vers 14, ich bin der gute Hirte und ich kenne die Meinen und ich bin gekannt von den Meinen, wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Und ich lasse mein Leben für die Schafe. Hier vergleicht der Jesus, und das tut er sehr oft im Johannesevangelium, seine Beziehung zu uns mit seiner Beziehung zum Vater. Und es geht sogar noch weiter in Johannes 15, Vers 9. Da wird uns gezeigt, dass es eine Beziehung zwischen Vater und Sohn, eine Beziehung der Liebe ist und dass wir genauso in diese Beziehung hineingenommen sind, dass der Vater uns genauso liebt, wie er den Sohn geliebt hat. Und die Grundlage dafür ist der Tod des Herrn Jesus. Das heißt, bevor der Herr Jesus hier als Mensch auf dieser Erde den Vater geoffenbart hat, bevor der Herr Jesus am Kreuz von Golgatha gestorben ist und das große Erlösungswerk getan hat, konnte es keine Anbetung des Vaters geben. Und der Höhepunkt der Offenbarung des Vaters war am Kreuz von Golgatha. Und das Herrliche ist, dass wir in diese ewige Beziehung mit hineingenommen sind. So wie der Herr Jesus die Beziehung zu seinem Vater als Mensch auf dieser Erde im Himmel hatte, bedeutet nach Johannes ewiges Leben, dass wir an dieser Beziehung teilhaben, weil wir mit dem Vater das gleiche Leben teilen. Wisst ihr, und wir reden so selbstverständlich darüber. Aber der Herr Jesus sagt dieser Frau, das ist das völlig Neue. Etwas noch nie Dagewesenes. Und mit Geist, ganz kurz, ist hier der Heilige Geist gemeint. Wahrhaftige Anbetung kann nur geschehen, wenn jemand die Gabe Gottes hat. Dann hier Vers 14, wenn jemand die Gabe und die Kraft des Heiligen Geistes hat, weil der Heilige Geist das Bindeglied ist zwischen dem Vater im Himmel und uns auf dieser Erde. Paulus drückt es so aus, wir haben den Geist der Sohnschaft empfangen. Und was ist die Wirkung, die Auswirkung dieses Geistes der Sohnschaft? Dass wir rufen, aber Vater. Genau den gleichen Titel, den nach dem Markus-Evangelium Kapitel 14 der Herr Jesus verwendet hat. Aber Vater, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Und der Heilige Geist ist sozusagen die Kraft, das, was uns befähigt, dass wir eine wirkliche Beziehung zu Gott als Vater führen können und deswegen Gott auch als Vater anbeten können. Und dann der allerletzte Gedanke, der Vater sucht solche Anbeter. Da stecken zwei Dinge dahinter. Der Vater sucht, das ist sein aktives Werk. Wir wissen aus anderen Bibelstellen, der Herr Jesus sucht das verlorene Schaf und versucht es wieder zur Herde zurückzubringen. Das ist genau das, was wir in den vorherigen Versen mit dieser Samariterin gesehen haben. Er sucht dieses verlorene Schaf. Er nimmt alle Mühe auf, um dieses Schaf zurück zu seiner Herde zu bringen. Wenn aber dann jemand zu dieser Herde zurückgebracht ist, dann ist es das aktive Werk des Vaters, einen solchen zu einem wahren Anbeter zu machen. Und achte darauf auch, es heißt hier nicht, der Vater sucht die Anbetung. Es geht nicht um die bloße Handlung, sondern es beschreibt den Charakter einer Person, das, was diese Person kennzeichnet. Eine Person, die in der Kraft dieses neuen Lebens, in der Kraft des Heiligen Geistes lebt und wirkt. Eine Person, die, weil sie den Vater kennt, völlig ergriffen, diesen Vater und die Gnade und das Evangelium und den Herrn Jesus zutiefst bewundert. Und deswegen für ihn lebt, ihm dient und ihn anbetet. Das ist ein wahrhaftiger Anbeter. Und das ist eine Wahrheit und das zeigt uns dieser Text auch, die selbst für eine stadtbekannte Sünderin gilt. Also es ist nicht eine Wahrheit für irgendwelche speziellen christlichen Fachkräfte, sondern das ist die Absicht Gottes für dich und für mich. Und ich möchte dich bitten und ermutigen, lass uns wahre Anbeter werden. Lass uns zutiefst darüber nachdenken und überwältigt werden, was es heißt, dass wir Gott jetzt als Vater kennen dürfen. Was damit alles verbunden ist und was dazu notwendig war, nämlich der Tod seines geliebten Sohnes am Kreuz von Golgatha. Möge der Herr dazu wirklich uns Gnade schenken. Amen.